Hallo liebe Fotopodcasterinnen und Fotopodcaster, herzlich willkommen zur Folge 295 direkt hier aus Hamburg, der Fotopia, dem Fotofestival. Ja, ihr wisst, wir sind jeden Tag ganz fleißig und ich freue mich riesig darüber, dass ich heute in unserem Aufnahmestudio wieder einen alten Bekannten begrüßen darf. Mir gegenüber sitzt Guido Krebs.
Ja, guten Morgen und schön, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr schön, dass ihr euch das einrichten konntet und Guido Krebs, seines Zeichens Leiter Technisches Marketing Deutschland, Österreich und Schweiz bei Canon. Guido, vielleicht möchtest du trotzdem noch zwei, drei Worte zu dir sagen, für die, die dich noch nicht kennen.
Ja, mein Name ist Guido Krebs, das hatten wir schon. Ich bin jetzt 57 Jahre alt, schon ziemlich alt, bin aber auch schon 30 Jahre bei Canon und habe da auch schon diverse Sachen gemacht, aber in erster Linie mich eigentlich immer um das Thema Fotografie und Videografie gekümmert. Ja, und ich leite jetzt das technische Marketing, das heißt, wir sind dafür zuständig, das Produkt-Know-how nach draußen zu tragen und ist auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte und ich beschäftige mich halt jetzt seit Jahren natürlich auch intensiv mit dem EOS-R-System.
Ja, das ist ja auch einer der Gründe, weshalb wir uns heute zusammengesetzt haben, denn wir wollen mal so ein bisschen schauen, was in den letzten 4 Jahren in einer Rekordzeit sich alles getan hat. Wir haben uns im Vorhinein ganz klar darüber unterhalten, dass vor 4 Jahren auf der Fotokina die EOS R vorgestellt worden ist. Mit 3 Adaptern, 4 Objektiven und der ganze Start in die DSLM-Familie erst einmal gelegt wurde. Sprich, ein erster Grundstein in eine Entwicklung, die momentan in rasanter Zeit voranschreitet. Wenn man sich das Ganze mal anguckt, von damals 4 Objektiven zu Anfang, der Möglichkeit, die EF-Objektive, EFS-Objektive zu adaptieren, dann reden wir heute von einem wesentlich größeren Umfang. Guido, was habt ihr in den letzten Jahren genau gemacht? Wie seid ihr vorgegangen? Was hat euch bewegt, diese immense Zahl von derzeit 28 EF-Objektiven auf den Markt zu bringen?
Ja, wir hatten natürlich die Motivation, das EOS-R-System möglichst schnell auszubauen und auch das Vertrauen draußen zu bekommen in die Neuentwicklung des EOS-R-Systems, weil es ist natürlich schwierig, quasi ein über 30 Jahre etabliertes System im EOS-Spiegelreflex mit EF-Mount, zu erweitern und zu ergänzen durch ein spiegelloses System. Wenn wir das halbherzig machen würden, dann glaube ich, würden alle von vornherein sagen, das kann nicht von Erfolg gekrönt sein. Das heißt, wir haben in Japan entsprechend die Weichen umgestellt und alle Energie drauf gesetzt, das System möglichst schnell auszubauen und natürlich auch mit neuen Ideen und Konzepten anzureichern und es uns eben nicht so einfach zu machen, indem wir, sag ich mal, das vorhandene EF-System mehr oder weniger kopieren in die spiegellose Welt, sondern auch tatsächlich auch mit neuen Ansätzen zu kommen. Und die ersten 4 Objektive, die wir vorgestellt haben, 2018, die sahen von der Auswahl her ein bisschen seltsam aus. Das war ja ein 35er 1.8 mit Makro, ein 50 1.2, das 24-105-40L und das 28-70-2.0. Aber alle Objektive standen damals für eine Entscheidung, welche Objektivstrategie wir in Zukunft haben werden. Und das konnte man schon an diesen 4 Objektiven so ein bisschen ablesen.
Das heißt praktisch, ihr habt euch an dem Ist orientiert und dabei in die Zukunft geguckt.
Genau, die erste grundsätzliche Idee war natürlich durch das Bajonett mit der schnellen Datenübertragung, dem großen Durchmesser und dem kleinen Auflagemaß Grundlagen zu schaffen, dass zum einen Objektive verbessert werden können, dass man aber auch den Hybridgedanken Video-Foto durch die Schnittstelle und durch das grundsätzliche Bajonett-Konzept auch zukunftssicher tragen kann. Also sprich, das Bajonett muss die Anforderung haben, die nächsten 25, 30 Jahre kompatibel zu bleiben, ohne großartige Anpassung vornehmen zu müssen. Das ist natürlich ein großer Schritt, den hatten wir damals ja vom Wechsel vom FD-Mount zum EF-Mount letztendlich auch gemacht, eigentlich viel brutaler, weil da wurde ja die komplette Kompatibilität aufgegeben. Das haben wir jetzt ja nicht so gemacht. Man kann die EF-Objektive weiter nutzen, auch ohne Einschränkungen. Wir haben auf der Fotopia übrigens das einzige Objektiv dabei, was nicht geht. Wer neugierig ist, kann sich das gerne mal anschauen kommen. Aber im Großen und Ganzen haben wir da natürlich den Übergang möglichst weich gemacht. Deswegen hatten wir uns den Luxus auch erlaubt, mit 4 Objektiven 2018 an den Start zu gehen, die so ein bisschen diese Strategie erst einmal beleuchten sollten. Nämlich entweder Objektive mit neuen Funktionalitäten anzureichern. Dafür steht das 3518 IS, wo eine Makrofunktionalität mit integriert worden ist. Ein 50er 1,2, wo wir sagen, okay, wir zeigen, was an optischen Verbesserungen gegenüber den SLR-Objektiven möglich ist. Man halt so ein 50 1,2 EF gegen das RF-Vergleich, dann wird man optisch erhebliche Unterschiede feststellen in der Bildqualität. Dann so ein 24-105-4.0 als Brot-und-Butter-Zoom, was aber substanziell in der optischen Qualität verbessert worden ist, nämlich speziell in den mittleren Brennweitenbereichen, ohne preislich sich großartig zu verändern. Das heißt, Vorteil ist bessere Qualität für im Prinzip die gleiche Investition. Und mit dem 2870-2.0 einen Hingucker zu konstruieren, um zu beweisen, man kann damit Objektive konstruieren, die in der Spiegelreflexwelt so nicht möglich gewesen wären. Und alle Aspekte von diesen vier Objektiven, die wir 2018 vorgestellt haben, finden sich in den jetzt inzwischen 28 Objektiven überall wieder. Deswegen war die Auswahl so, wie sie war. Sie sahen, wie gesagt, ein bisschen komisch aus. Aber es hatte alles so seinen Grund, das so zu machen.
Ja, man sieht ja auch, dass ihr dementsprechend bei der Entwicklung der Objektive tatsächlich immer schaut, dass ihr ein Optimum herausholt. Ihr macht ja nicht eine 1:1 Umsetzung von dem, was da war. Nein, ihr verbessert das Ganze. Abgesehen davon, das System an sich ist ja schon in Dichtigkeit und Funktionalität und Geschwindigkeit schneller. Aber nehmen wir mal zum Beispiel das 1535, was zum 1635 der EF eine ganz klare Veränderung hat. Ihr habt nicht geguckt, dass es kleiner und leichter wird, sondern ihr habt geschaut, dass die Funktionalität zunimmt. Das Objektiv hat jetzt einen Image Stabilizer, der vorher nicht da war.
Genau, also an dem 1535-2.8 kann man es gut sehen. Der Stabilisator, das ist übrigens gerade in diesem Weitwinkel-Zoom-Bereich nicht banal, sowas damit reinzubauen, ist natürlich dann genau dieses Plus an Features, was das EF 1635 nicht hatte. Und man konnte natürlich dann auch noch 1 mm Brennweite drauflegen. Bei dem 1435er ist die Strategie ein bisschen anders gewesen. Da hatte ja die EF-Variante in der 4.0-Version schon einen Stabilisator eingebaut. Den haben wir natürlich in der F-Version auch. Aber das ist eben das deutlich kompaktere Objektiv. Und auch hier konnten wir noch 2 mm kürzer werden. Also es ist eigentlich bei jedem Objektiv irgendwo ein Plus-Feature dabei, ob das jetzt nur die Naheinstellgrenze ist oder ein Stabilisator, der hinzugekommen ist oder irgendwelche anderen Funktionalitäten, die in der EF-Version nicht da waren, um natürlich auch zu zeigen, okay, es ist sinnvoll und es bringt mir auch was, mich mit den RF-Objektiven zu beschäftigen.
Ja, und ich sage einmal ganz klar, wenn man sich das Gesamtsortiment mal anguckt, das ihr habt, das heißt, wir reden hier von immerhin 16 Festbrennweiten und 12 Zoom-Objektiven, die ja schon eine große, weite Range abdecken. Und wir dabei mal gucken, wie sich neben den Brennweiten dementsprechend, aber auch die Funktionalitäten zum Beispiel der Antriebsmotoren verändert hat. Denn USM-Ultraschallmotor kennt jeder. Und wenn man sich den Fachbegriff anguckt, das STM, dem Stepping Motor Technology, angetriebenen Element, dann ist es hier, dass eine etwas smoother, etwas weicher vonstatten geht als das andere.
Ja, es gab ja in der Vergangenheit, obwohl nur USM drauf stand, auch unterschiedliche Varianten USM. STM hatten wir auch schon eingeführt in der EF-Welt. Aber die werden natürlich immer weiterentwickelt. Und wir haben jetzt auch in den RF-Objektiven unterschiedliche USM-Autofokusantriebe drin. Das heißt, so ein 85 1,2 oder das 50 1,2, das hat den klassischen Ring-USM. Auch die ganz langen Tüten haben die noch drin. Es ist ein Nano-USM-Motor dazugekommen. Der ist also auch arbeitet in einem Frequenzbereich, den man nicht hört. Der ist zwar nicht in der Lage, große Linsenbrocken zu bewegen, aber kleine zu bewegen und das extrem schnell. Und die STM-Antriebstechnik ist auch schneller und präziser geworden. Das heißt, wir versuchen eigentlich in den Objektiven immer das an Antriebstechnik einzusetzen, was für die Objektivkonstruktion am sinnvollsten ist. Also bei den kompakten, preisgünstigen Objektiven nutzen wir gerne STM, weil es ist eine günstige Technologie. Und wenn man die Objektive geschickt konstruiert, das heißt, die Fokussierung so baut, dass sie keinen großen Weg machen muss und mit kleineren Linsen fokussiert, dann ist auch da die Fokussierung sehr schnell und auch sehr präzise. Und die Stepper-Motoren haben halt den Vorteil, dass die auch für Video natürlich hervorragend geeignet sind. Die Nano-USM-Motoren, das ist eine relativ neue Technologie von uns, die bewegt zwar auch eher kleinere Gruppen, aber ist extrem schnell, auch vom Ansprechverhalten, kann aber auch langsam fokussieren, was dann eben für Video interessant ist. Und wir haben in den Objektiven, wie zum Beispiel in 70-200-28, dann auch gleich zwei davon eingebaut, weil diese Antriebstechnologie setzt uns in die Lage, quasi die Hauptfokussierelemente zu bewegen, zum Scharfstellen, aber eben noch synchron oder koordiniert. Und das funktioniert mit dieser schnellen Datenübertragung zwischen Kamera und Objektiv, deswegen haben wir die so gemacht, noch quasi Ausgleichslinsen zu bewegen. Früher hat man sowas Floating Elements genannt, aber es ist heutzutage ja ein bisschen komplizierter oder komplexer geworden, um eben über den von Fern- bis Nahbereich die optische Qualität dann auch möglichst hoch zu halten oder eben den Nahbereich zu erweitern. Und solche Technologien finden zum Beispiel auch im 100er Makro Einsatz und das setzt uns, wie gesagt, in die Lage, komplexe Linsenbewegungen möglichst schnell in den Objektiven zu machen und wo halt noch große Massen bewegt werden müssen an Linsen zum Fokussieren, wie auch bei den Super-Tele-Objektiven, da kommen dann auch die klassischen Ring-USMs noch zum Einsatz, die eben viel Kraft haben.
Ein interessanter Einblick, muss ich ehrlich sagen, tatsächlich mal zu gucken, wie das so funktioniert. Und du hast ja eine der Brennweiten gerade benannt, wo man wirklich die volle Geschwindigkeit hat mit den zwei Nano-USM, dabei dementsprechend eine gute konstante Qualität hat, einen besseren Anschluss und eine wahrnehmbare Größenveränderung. 70-200.
Genau.
Das ist wirklich erstaunlich, das Stück.
Ja. Das passt jetzt auch endlich hochkant in die Tasche. Also, das ist tatsächlich, wir hatten da natürlich auch anfangs ein paar Diskussionen, ob in der professionellen Welt ein Objektiv, was beim Zoom seine Länge verändert, ob das praktikabel ist oder nicht. Da redet man eigentlich nicht mehr drüber, weil erstens ist das Objektiv sehr leicht, was das Ganze natürlich durch die Gewichtsverlagerung, die ja passiert, wenn man so einen Zoom dann ausfährt, wo es die Bedenken zu gab, das hat sich dann in der Praxis einfach nicht bestätigt, dass das ein Problem ist. Es ist auch sehr robust und wir haben ja diese Technologie auch bei dem EF-100-400 schon eingeführt in der zweiten Version. Die gehen auch nicht kaputt dadurch oder ziehen auch ständig irgendwie Luft. Da gibt es ja auch entsprechende Dichtungen und Ventile, dass halt eben Staub nicht reinkommt beim Zoom. All das haben wir natürlich auch irgendwie berücksichtigt. Das hat mit den längenveränderten Zooms oder mit den Schiebezooms aus den 1990er Jahren auch definitiv nichts mehr zu tun. Deswegen konnten wir uns halt auch diesen Schritt dann auch erlauben. Und auch das 70-200-40 ist ja auch ein Winzling geworden. Und das ist, ich sag mal, man will ja auch eine spiegellose Kamera haben oder ein spiegelloses System, um eben Gewichts- und Größenvorteile eben auch mitzunehmen. Und da die haben wir dann auch da tatsächlich auch versucht, dann auf die Spitze zu treiben.
Das ist ja nicht das Einzige. Ihr habt ja auch dementsprechend die Objektive jetzt schon auf den Markt gebracht und arbeitet an weiteren, die vorher bei den EFS und EF so gar nicht möglich gewesen wären.
Ja, da haben wir so ein paar Kandidaten tatsächlich. Unser 16er-28 ist so ein typisches Beispiel, Ultraweitwinkelobjektiv, was tatsächlich in der optischen Qualität ziemlich gut ist und am Ende etwas über 300 Euro kostet. Das ist natürlich schon eine Sensation. Wir haben das 28-70-20, was wir anfangs vorgestellt hatten. Das ist so ein typischer Vertreter. Es war ein ziemlicher Brocken, aber das wäre viel schlimmer geworden, wenn wir es für eine Spiegelreflexkamera versucht hätten zu konstruieren. Dann so ein Dual-Fisheye für 180 Grad 3D-Anwendung im Virtuellen. Hätte auch mit Spiegelreflexkonstruktion so nicht funktionieren können oder nur mit extrem anderem Aufwand. Das sind so typische Dinge und wir haben natürlich auch Objektive wie das 611 oder das 811. Die sind, wenn man genau guckt, natürlich nicht unbedingt jetzt ein Punkt, wo man sagt, da liegen die Linsen so nah am Sensor, dass man die hätte nicht konstruieren können. Das ist bei den Objektiven ja nicht der Fall. Aber man kann sie vernünftig auseinanderziehen. Die sind ja sehr kompakt und in der, sag ich mal, Transportposition. Und zum Shooten muss man sie halt auseinanderziehen und dann nutzen. Die hat eine Festblende. Aber wir konnten sowas halt in der Spiegelreflexwelt nicht umsetzen, weil der Autofokus da gar nicht mitgespielt hat. Die machten ja bei den, sag ich mal, Einstiegskameras eher bei Lichtstärke 5,6 zu und bei den professionelleren bei Lichtstärke 8, aber bei Lichtstärke 11 hat eigentlich keine Kamera mehr fokussiert. Und das EOS R-System kann bis Lichtstärke 22 fokussieren, und das auch flott. Und deswegen hatten wir da die Möglichkeit, auch mit so lichtschwachen Objektiven rauszugehen, die natürlich dann sehr leicht, sehr günstig sind und sehr kompakt und einfach völlig neue Anwendergruppen oder auch Anwendungen damit zu machen. Ich bin ja eher so ein auch Städtefotograf und ich wäre nie auf die Gedanken gekommen, ein echtes 600er einzupacken. Das wäre mir viel zu viel Schlepperei gewesen. Aber so ein 611 passt bei mir in die Fototasche. Das ist nicht größer als ein 70-200-28 früher. Und damit kriege ich natürlich ganz andere verdichtete Aufnahmen zustande in Städten als früher, wo ich so ein Objektiv mir gar nicht mitgenommen hätte. Und das sind auch genau denn so die Gedanken und auch Ideen, die unsere Konstrukteure da haben und sagen, wir gucken einfach, dass wir damit auch andere, sag ich mal, kreative Ideen auch beflügeln können oder ermöglichen können.
Das ist ja das eine ist die Größe und das Packmaß, das andere ist aber auch das Gewicht. Es ist ja auch leichter geworden tatsächlich, wenn man sich die großen Tüten von früher anguckt, die man auf das Stativ stellen musste, damit man überhaupt das Ganze halten und bewegen kann. Klar, ein Stativ ist immer hilfreich, hilft auch hier, keine Frage, aber es macht auch einen Gewichtsunterschied.
Ja, ich glaube, das 600er wiegt 750 Gramm. Also das nimmt man wirklich mit und das kann man auch mal einen Tag mal mitschleppen. Also das beste Objektiv ist ja immer das, was man dabei hat. Also das ist eine Binsenweisheit, aber das ist natürlich auch wichtig. Und auch ein 16er, wenn man, sag ich mal, als Reiseequipment unser 24-40 mitnimmt, das durch das 16er noch ergänzt und vielleicht noch das 600er einpackt, dann habe ich nicht viel Gewicht. Ich habe eine sehr gute optische Qualität in der Tasche. Vielleicht Einschränkung bei der Lichtstärke, was aber bei den ISO-Leistungen der Kameras heutzutage auch nicht mehr so richtig das Thema ist. Aber ich habe ein extrem schlagkräftiges Equipment dabei und vielleicht brauche ich noch ein 50-1.8 dazu, das macht den Braten dann auch nicht mehr fett. Dann habe ich noch eine lichtstarke Standardbrennweite dabei. Aber es ist alles ein relativ günstiges Set, es ist sehr kompakt und ich habe damit ein Reiseequipment dabei, das hätte ich mir früher nie so kombinieren können oder wollen, aus qualitativen Gründen.
Kurz zusammengefasst tatsächlich, ihr arbeitet daran, dass Fotografie nach wie vor Spaß macht, erlebbar bleibt, aber flexibler wird durch Gewichtseinsparung, durch höhere Funktionalitäten, durch einen größeren Umfang.
Genau. Und indem wir eben entweder von früher eher unerschwingliche Objektive erschwinglicher machen, neue dazu packen, die es vorher gar nicht gab, wodurch man natürlich zwangsläufig auch auf neue Bildideen kommt. Und auf der professionellen Seite dann aber auch sagt, ja, und das Equipment ist leichter, besser, qualitativ besser geworden und bringt mich in meinem professionellen fotografischen Alltag dann auch entsprechend weiter oder macht mir das Leben leichter. Also das ist definitiv der Fall, ja.
Dazu kann man eigentlich gar nicht mehr allzu viel sagen, muss man sagen. Wenn man sich die ganze Range anschaut, erfüllt ihr ja wirklich von ganz nah bis ganz weit mittlerweile vieles, um nicht zu sagen alles. Ihr habt mit der R10, R7, die ersten RFS-Kameras gelauncht mit einem kleineren Sensor, einem Kopffaktor von 1,6, den man von Canon nach wie vor kennt. Und dazu ja im Endeffekt auch schon zwei Objektive mit dazu gemacht. Und auch da, denke ich, kommt noch ein bisschen mehr dazu.
Man kann davon ausgehen, dass wir das natürlich genauso ausbauen werden wie das EFS-System, logischerweise. Wir stehen da jetzt am Anfang. Das Gute ist, dass wir in dem Vollformat-Objektivbereich ja schon Objektive dabei haben, die für APS-C auch viel Sinn machen, also zum Beispiel ein 24-1.8, was dann ja umgerechnet ein lichtstarkes 35er Reportageweitwinkel ist, oder das 35-1.8 als lichtstarke Standardbrennweite bei APS-C, auch alle nicht so teuer, dann das 100-400er Zoom, was natürlich im Bereich der APS-C Kameras dann ein super Telezoom denn ergibt, auch schön leicht und auch nicht wirklich sehr kostspielig. Da haben wir unsere Hausaufgaben schon so ein bisschen vorher gemacht. Das sind ja zwar noch keine RFS-Objektive, aber man kann schon in dem Vollformatbereich durchaus wildern. Und ich glaube, das war vom Start weg eine ganz gute Idee. Aber wir werden natürlich das RFS-Sortiment auch nach den gleichen Ideen und Logiken ausbauen in Zukunft, wie wir das mit dem RF-System auch machen werden. Und das wird auch in einem ähnlichen Schwung weitergehen über die nächsten Jahre. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns dann langsam jetzt zurücklehnen und sagen, das ist jetzt gut so, sondern wir machen weiter, 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 weiter. Und das wird noch sehr, sehr, sehr spannend werden, glaube ich.
Das wäre auch der falsche Kurs, nach 4 Jahren Vollgas zu sagen, jetzt stoppen wir und ja, gucken genau zu, sondern wir arbeiten weiter. Ich bin ja selber so ein Kombinationsvollformats- und Kropffotograf. Das heißt, seit Jahren nutze ich immer hauptsächlich das 70-200 bei Hochzeiten auf dem Crop von weit weg Porträts schießen, ohne dass mich jemand sieht, ohne dass ich jemand störe, authentische Bilder. Diese Brennweitenverlängerung, die künstliche Brennweitenverlängerung, die man hat, ist in dem Fall durchaus vorteilhaft. Ich denke, tatsächlich wird man ein bisschen darauf warten, auf Weitwinkellösungen für EFS, wo man dann dagegen arbeitet, dass der echte Weitwinkel auf einmal nicht mehr dem entspricht, was man sich wünscht.
Ja, davon auszugehen. Also wir haben jetzt natürlich im EFS-Bereich 2 Weitwinkel-Zooms im Angebot. Das ist jetzt über die Adapter für die Übergangslösung okay, aber es ist halt klar, dass es da auch entsprechend native Objektive dann in Bilder geben wird.
Und dann wird spannend zu gucken, wie die ausfallen, wie die ausschauen, wie groß und wie schwer die noch sind.
Und was die sonst so vielleicht auch noch
können. Was die vielleicht sonst
noch können. Ich weiß es nicht, aber ich bin da tatsächlich dann auch neugierig. Wir arbeiten ja bei den Objektiven auch inzwischen mit Technologien, die auch wir uns vielleicht bei EF noch gar nicht getraut hätten. Wir haben ja zum Beispiel bei dem 16er oder bei dem 14-35 oder jetzt auch bei dem 15-30 öfter mal gehört, vielleicht auch ein bisschen Kritik, dass man da die Verzeichnungskorrektur nicht abschalten kann. Weil wir bei der Konstruktion dieser Objektive eine relativ starke Verzeichnung zulassen. Man muss dazu sagen, das ist einer der Schlüssel, weswegen diese Objektive am Endeffekt auch so gut und so günstig sind, dass wir es eben zulassen. In der optischen Konstruktion, dass die Objektive Verzeichnung haben, die wir dann digital korrigieren. Warum ist das so? Die Optikkonstrukteure müssen natürlich viele Abbildungsfehler, gerade im Weitwinkelbereich, korrigieren. Und eine Verzeichnung zu korrigieren ist extrem komplex und in der Regel muss man, wenn man verzeichnungsarme oder freie Objektive konstruieren will, andere Fehler oder Schwierigkeiten zulassen. Und zum Beispiel halt eine Schärfeabfall in den Ecken oder chromatische Aberrationen oder sowas. Jetzt ist es aber inzwischen viel einfacher, die Verzeichnung zuzulassen und dadurch dann die Restfehler optimal zu korrigieren und dann die Verzeichnung digital zu kompensieren. Das ermöglicht eine Konstruktion mit etwas weniger Linsen, etwas weniger Aufwand, mit besserer Qualität und dadurch lassen sich natürlich auch bessere Preise letztendlich erzielen, als würde man das optisch vollständig machen. Und das sind Dinge, die auch ein Potenzial darstellen, um am Ende zu besseren, günstigeren oder leistungsfähigeren, besser befeaturten Objektiven zu kommen, als es vorher möglich ist. Es ist natürlich irgendwie für Puristen vielleicht am Anfang ein bisschen aber man gewöhnt sich da sehr schnell dran. Es gibt ja auch dann Flux für andere RAW-Converter dann auch die entsprechenden Profile. Aber am Ende bedeutet das, ich kriege eine bessere Qualität oder eine gleiche Qualität für einen viel günstigeren Preis. Sonst wäre, wie gesagt, so ein 16-28 für 339 € überhaupt nicht denkbar. Und das macht das natürlich auch letztendlich spannender. Dieses Potenzial auch an Konstruktionsmöglichkeiten auszuschöpfen, wie man sie vielleicht vorher nicht hatte. Und auch das macht natürlich dann noch entsprechend neugierig, was da noch so kommen könnte in Zukunft. Auch aufgrund dem Zugriff auf solche Technologien.
Ja. Absolut. Und ich denke, es ist eine absolut gute Kompromisslösung. Zu wissen, beim Fotografischen wird es beeinflusst. Das kann ja auch ein Stil sein, ein Look, den man haben möchte. Auch das ist möglich. Aber ich weiß, ich kann es nachher korrigieren. Von daher glaube ich, eine Win-Win-Situation auf die eine oder andere Art und Weise.
Ja, und wir gehen ja auch nicht hin und geben dann falsche Objektivdaten an oder so. Man hat am Anfang gesagt, ja, aber wenn ich dann die Verzeichnungskorrektur anschalte, dann ist ja vielleicht die Brennweite gar nicht mehr so, wie sie auf dem Objektiv draufsteht. Und die Brennweiten und Winkelangaben, die wir haben, die sind auch tatsächlich alle nach dieser digitalen Verzeichnungskorrektur. Das heißt, eigentlich ist das Objektiv theoretisch ein bisschen weitwinkliger, als wir es eigentlich angeben. Aber das, was am Ende rauskommt, ist das, was draufsteht. Also das kann man dann auch letztendlich dann auch verifizieren mit anderen Objektiven, dass das schon so passt. Also da sind wir dann auch tatsächlich dann ehrlich.
Dann würde ich sagen, fair und transparent.
Ja,
ne? Also absolut, das steht ja und spricht für euch. Gibt es so einen kleinen Ausblick, wo es noch hingeht?
Es geht vor allen Dingen weiter. Wo es hingeht, kann ich natürlich an dieser Stelle nicht wirklich sagen, aber wir werden diese Strategie natürlich so weiterverfolgen. Wir haben viele Objektive aus dem EF-System, die beliebt waren, noch nicht im RF-System. Die werden mit Sicherheit in irgendeiner Form früher oder später kommen. Aber wir werden eben auch Objektive auf den Markt bringen, die man so noch nicht kannte, die eben nicht darauf hinauslaufen, dass man die alten Objektivideen einfach nur in die neue R-Welt reinträgt. Beides wird passieren. Aber diesen Weg werden wir eben weitergehen. Und ich denke, dass je nachdem, wie man fragt, kriegt man ja auch da sehr unterschiedliche Antworten. Die einen sagen, ich brauche unbedingt jetzt ein lichtstarkes Weitwinkel. Die anderen sagen, ich hätte aber gerne noch irgendwie ein Zoom XY. Klar, je nachdem, und vor allem, wenn man das auch weltweit noch betrachtet, sind da die Bedürfnisse auch durchaus unterschiedlich. Ich sag mal, so ein TSE-Objektiv, das ist auch eine klassisch deutsche Geschichte. Also es gibt viele Bereiche in der Welt, da wird mit den Dingern eigentlich gar nicht fotografiert, sondern es ist ziemlich, nordeuropäisch, solche Objektive haben zu wollen. Da muss man auch immer gucken, wo da so die Bedürfnisse sind, was dann vielleicht die Priorisierung beeinflusst, aber letztendlich bedeutet das nicht, dass man das weglässt. Aber wie gesagt, die Vorstellung davon, was als erstes jetzt kommen müsste, ist je nachdem, wie man fragt, da sehr unterschiedlich. Insofern ist es immer mit einer gewissen Überraschung verbunden. Aber wir geben uns Mühe, wirklich alle Anwendungsfälle und auch Wünsche auf mittlere Sicht dann auch zu berücksichtigen. Ich glaube, da verspreche ich nicht zu viel. Das wird sicherlich passieren.
Sehr cool. Und dann sind das Sonderlösungen, die nicht prioritär gehandelt werden, wie jetzt ein Tilt and Shift, aber ich sage mal, zumindest Extender habt ihr schon. Das heißt, jeder, der im RF-Bereich unterwegs ist, kann den 1.4er, 2.0er auf den kompatiblen Objektiven dementsprechend verwenden.
Ja, sowas gibt's schon. Das funktioniert. Also selbst die Extender funktionieren auch bei dem 600er 11 oder bei dem 800er 11 und selbst auf dem 100-400er Zoom in der Mittelklasse. Also es müssen nicht Profi-Objektive zwingend sein, wo diese Extender eingesetzt werden können. Also ja, also da auch wird es auch immer weitergehen.
Ein tolles Sortiment, eine tolle Perspektive. Du hast vorhin erwähnt, dass es hier auf der Messe ein Objektiv gibt, das kann man sich hier direkt angucken. Neben den anderen, aber ein ganz besonderes.
Ein ganz besonderes war das, was das einzige EF-Objektiv, was nicht kompatibel ist zur R-Serie. Das wir haben ja immer gesagt, alles, was man draufschraubt, funktioniert. Es gibt eins, was nicht geht, und zwar ist das EF 35 80 4 bis 5,6 Power Zoom. Das hat zum Zoom zwei Tasten und die funktionieren nicht. Okay. Und das war ein Objektiv aus. Och, jetzt müssen wir. Muss man mal im Kameramuseum mal verifizieren, aber ich glaube, das war so um 92 rum, kam das raus. Und es war ein Kit-Objektiv zu einer EOS, ich meine 700, damals, ich hätte schon fast D gesagt, aber das war natürlich keine EOS 700D, sondern EOS 700 oder 57. Spielt natürlich überhaupt keine Rolle, aber dieses Unikat, das haben wir natürlich dann auch hier. Ja.
Gut, Guido, bevor wir zum Ende kommen, ganz kurz, Fotopia 2022, vielleicht einmal dein Eindruck und deinen Aufruf, deinen persönlichen Aufruf, warum man zu Canon kommen sollte.
Also zum Thema hier würde ich sagen, ja, wir zeigen hier alle Objektive von 5,2 mm Dual Fisheye bis zu dem großen 1200er 5,6, nee, 5,6 ist gar nicht, das ist das 8.0er, 5,6 war EF-Feld damals, aber wir haben alles dabei und insofern auf jeden Fall lohnt sich das für alle Objektivinteressierten, aber ansonsten zeigen wir hier natürlich querbeet pro Video. Wir haben Drucklösungen, die wir zeigen. Wir zeigen natürlich auch Kompaktkameras noch und wir haben auch ein paar Dinge, die es hier zu erleben gibt. Zum Beispiel halt so ein Upside-Down-Container, wo die Welt Kopf steht. Das ist eine wirklich witzige Aktion, die Spaß macht. Wir haben Makro-Container, da kann man auch Makro-Stacking in der Kamera ausprobieren. Also es gibt genug Gründe, hierher zu kommen und sich das anzuschauen. Wir haben auch eine gute Crew hier, die auch gut beraten kann und auch in die Tiefe gehen kann bei Fragen. Also ich glaube, wer irgendwelche Problemchen hat mit Kameras, mit Objektiven, das kriegen wir ja alles gelöst. Es gibt auch einen Clean und Check, muss man sich zwar vorher anmelden, aber man kann dann auch sich seinen Kamerasensor dann nochmal reinigen lassen. All das bieten wir hier.
Sehr, sehr cool. Das heißt, kennen, erleben, kennen, erfahren.
Unbedingt.
Und keine Scheu, jederzeit fragen.
Und wir beißen nicht.
Gut, mein Lieber, dann würde ich doch tatsächlich sagen, vielen lieben Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, für das tolle Gespräch, den exklusiven Einblick mal in ein bisschen mehr als nur 2, 3 Objektive, sondern die Strategie, die Idee dahinter. Dankeschön.
Ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen an Informationen bereitstellen, die man vielleicht sonst so nicht sieht oder liest. Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht.
Danke.